Irgendwann zwischen 70 und 100 nach Christus. Also irgendwann zwischen 30 und 50 Jahren, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, lebten Christen, die vorher Juden waren, und sie pfiffen aus dem letzten Loch. Denn so hatten sie sich ihren Glauben wirklich nicht vorgestellt. Hatte Jesus nicht das Blaue vom Himmel herunter versprochen? Und hatte er nicht gesagt, er kommt bald wieder? Aber was sie erlebt hatten, war, viele aus ihren Gemeinden waren entweder tot oder im Gefängnis. Denn sie hatten erlebt, dass der gesellschaftliche Trend sich umgekehrt hatte. Dass der Kaiser anfing, Christen systematisch zu verfolgen. Und so einen Traum, sonntags einfach mal zum Gottesdienst zu gehen, den hatten sie schon lange ausgeträumt. Christsein war gefährlich. Und in der Anfangsphase haben sie das alles noch irgendwie gut weggesteckt. Sie hatten auch immer den Mut, Christen, die im Gefängnis waren, zu besuchen, sie uns zu unterstützen, sodass jeder mitbekommen konnte, wir gehören auch dazu. Und wenn ihr was gegen die habt, habt ihr gegen uns auch was. Aber die Zeit hatte sie mürbe gemacht. Und sie fingen an, darüber nachzudenken, ob sich Glauben wirklich eigentlich lohnt. Und ob es nicht vorher als Jude doch irgendwie besser gewesen war, ist ja sowieso irgendwie auf die gleiche Bibel, zumindest im größten Teil. Und ob es nicht irgendwie für das Leben erträglicher wäre, ein bisschen weniger zu glauben, ein bisschen weniger Gemeinde zu leben, ein bisschen weniger mit Jesus unterwegs zu sein. Und irgendjemand, der seinen Namen nicht nennt, schreibt ihnen dann einen Brief und versucht sie zu ermutigen und mit guten Gründen ihnen darzulegen, wieso der Glaube an Jesus tausendmal besser ist als das, was sie vorher im Alten Testament hatte. Immer wieder sagt er dann, hey, und deswegen lasst uns durchhalten, es lohnt sich, wir haben eine Hoffnung. Und an einer zentralen Stelle in diesem Vers, da beschreibt er mit einem Satz, was nämlich Glaube eigentlich heißt. Und diesen einen Satz finden wir im Hebräerbrief im 11. Kapitel im Vers 1 und der heißt: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich lasse euch noch mal ein, zwei Minuten Zeit, diesen Vers zu lesen und euch auf der Zunge zergehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es euch gelingen würde, Glaube in einem Satz zusammenzufassen, wenn euch jemand sagen würde, sag mir doch mal in einem Satz, was bedeutet eigentlich Glauben? Der Hebräerbriefschreiber hat es versucht, in diesem einen Satz zusammenzufassen. Das ist übrigens die einzige Definition vom Glauben, die man in der Bibel überhaupt findet. Und das Problem bei Definitionen ist ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal versucht, irgendwas zu definieren. Da fängt man erst ganz weit an und dann fasst man das immer enger zusammen und der Satz wird immer kürzer und die Bedeutungen werden aber immer schwerwiegender. Und am Ende hat man so einen kurzen Satz und niemand weiß mehr genau, was es eigentlich heißt. Das geht diesem Satz auch so, denn wenn ihr Bibelübersetzungen aufschlagt, dann werdet ihr in jeder Bibelübersetzung bei diesem Satz etwas anderes finden. Und das hat etwas damit zu tun, dass hier mit einigen wenigen Wörtern etwas ausgedrückt wird, was ganz wichtig ist. Und das Erste, was hier steht, ist: Glaube ist eine feste Zuversicht. Und Zuversicht unterscheidet sich von Hoffnung. Also man kann sagen, ich hoffe, dass das und das passiert. Oder man kann sagen, ich bin zuversichtlich, dass dies und jenes passiert. Wenn man zuversichtlich ist, dann ist man das in der Regel, weil man irgendwie gute Gründe hat. Also andere kennen diese Gründe vielleicht noch nicht, aber man selber hat schon was gehört, hat was gelesen, hat was erlebt und aufgrund dessen sagt man, oh, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das passiert. Wenn jemand nur Hoffnung hat, dann vermutet er irgendwie ins Blaue hinein, dass es gut werden wird. Also wenn jemand hier vor der Kirche steht und sagt, also ich habe Hoffnung, dass es heute regnet, könnte man denken, ja, man kann alles Mögliche hoffen. Also die Farbe kommt hier nicht so ganz gut raus, ist eigentlich noch etwas blauer der Himmel. Es gibt da keine Wolke dran, keine Ahnung. Also wenn man vor dieser Kirche hofft, dass es regnet, dann würden wir wahrscheinlich sagen, boah, keine Ahnung, mal sehen. Wenn jemand vor dieser Kirche steht und sagt, ich bin zuversichtlich, dass es bald regnet, dann würden wir wahrscheinlich denken, oh scheiße, wir haben keinen Regenschirm dabei. Denn hier sieht es tatsächlich auch so aus, als würde es demnächst regnen, weil der Himmel voller Wolken ist. Glaube, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, hat nichts damit zu tun, dass man an etwas glaubt, was sich nicht beweisen lässt. Dass man an etwas glaubt, was nebulös ist. Dass man vor einem blauen Himmel steht und irgendwie hofft, dass es bald regnet. Sondern Glaube hat etwas damit zu tun, sagt der Schreiber dieses Briefes, dass es eine feste Zuversicht gibt, weil man etwas weiß, was andere nicht wissen. Weil man etwas kennt, was nicht jeder kennt. Weil man etwas erlebt hat, was nicht jeder erlebt. Der Glaube ist also nicht irgendwie eine Hoffnung, dass Gott dies oder jenes tut und dass es am Ende irgendwie gut ausgeht. Sondern der Glaube ist eine feste Zuversicht, ein Wissen, was wirklich wahr ist. Und das Zweite, was der Schreiber sagt, ist, Glaube ist ein Nicht-Zweifeln. Und damit fängt aber auch schon das Problem an. Denn eine Frage wäre ja auch, findet ihr diesen Satz jetzt eher ermutigend, herausfordernd oder sogar vielleicht tatsächlich als eine Last? Denn wenn wir sagen, Glaube bedeutet nicht zu zweifeln, dann bedeutet das aber auch, Glaube in unserem Leben ist wie so eine Linie, die immer mal wieder unterbrochen ist. Also hier ist es irgendwie gerade ganz günstig und die Umstände sind gut und wir sind sehr zuversichtlich und wir haben viel Glauben. Und dann kommt aber eine Phase, da bläst uns der Wind ins Gesicht und da funktioniert irgendwie gar nichts und dann haben wir plötzlich Zweifel. Und jetzt sagt dieser gute Mensch, aber Glaube ist aber nicht Zweifel. Also haben wir dann keinen Glauben mehr? Oder haben wir dann weniger Glauben oder machen wir was falsch? Und ist es überhaupt möglich und menschlich überhaupt möglich, ein Leben zu leben, ohne zu zweifeln? Und wenn wir die Übersetzung so übernehmen, die von Luther ist, und sagen, Glaube ist nicht zweifeln, dann sagen wir, ja, das ist halt unsere Verantwortung. Also wir haben die Verantwortung für unseren Glauben und wenn wir zweifeln, machen wir was falsch. Und es liegt bei uns. Aber Zweifel ist nun mal etwas, was jeder Mensch tut. Die Elberfelder Bibel, die ich normalerweise wenig zitiere und auch erst jetzt, weil sie spärlich übersetzt ist, übersetzt diesen Vers so, Glaube beruht auf Wirklichkeit. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Nee, falsch. Ah, jetzt bin ich ganz draußen. Na, die kommt gleich noch. Gehe ich nochmal zurück zu dem Zweifel. Also eigentlich müsste man den Vers anders übersetzen und müsste diesen zweiten Teil so übersetzen. Glaube ist ein inneres Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Und die Frage ist, wie kommt diese Überzeugung zustande? Das Wort, was hier eigentlich steht, ist, jemand hat in mir ein Licht angeknipst. Und das war nicht ich. Also in unserer pietistischen Tradition rufen wir ja immer, oder haben wir zumindest in der Vergangenheit, immer die Leute aufgerufen, sich zu entscheiden und zu glauben. Und das erweckt so den Eindruck, als wäre Glauben etwas, was wir tun, indem wir auf den Lichtschalter drücken und das Licht geht an. Und damit wird Glaube aber eine schwierige Sache, weil dann sind wir für alles verantwortlich, weil wir könnten ja auch wieder auf den Lichtschalter drücken und das Licht geht aus. Das, was hier steht, ist aber, als wir zum Glauben gekommen sind, hat Gott in uns ein Licht angezündet. Und ich sage jetzt mal so, da konnten wir gar nichts dafür. Aber Glaube beruht darauf, dass Gott in unser Leben getreten ist, um letzten Sonntag zu zitieren, diesen heiligen Moment geschaffen hat und uns die inneren Augen dafür geöffnet hat, dass er existiert. Der Schreiber dieses Briefes will den Christen, denen der Wind ins Gesicht schlägt, die viele Zweifel hatten, die sich gefragt haben, lohnt sich der Glaube überhaupt, zwei Dinge sagen, nämlich erstens, Glaube beruht auf Wirklichkeit. Es ist eine feste Zuversicht, es sind begründete Fakten. Christen glauben nicht, weil sie darüber spekulieren, dass Gott existiert, sondern Christen glauben, weil sie wissen, dass es eine Wirklichkeit gibt und diese Wirklichkeit ist Gott. Und deshalb glauben sie. Und das können sie und tun sie deshalb, weil Gott in ihnen ein Licht angezündet hat, weil er ihnen seine Offenbarung geschenkt hat. Und jetzt kommt dann doch die Elberfelder Übersetzung. Die übersetzt diesen Vers nämlich, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit. Also keine feste Zuversicht, kein Vertrauen, das ich investiere, sondern ich könnte auch sagen, der Glaube ist ein Naturgesetz. Also dass der Apfel vom Baum fällt, das kann man glauben oder kann es bleiben lassen, das ist dem Apfel ziemlich egal, denn der Apfel folgt dem Naturgesetz und er fällt darunter. Und der Schreiber sagt, Glaube ist eine Wirklichkeit. Es ist eine Tatsache, dass Gott existiert. Und das ist die Grundlage von Hoffnung. Und dann, ich gehe mal für den Schrank zur Seite. Oder weiter zurück. Und dann ein Überzeugtsein oder eine Beweisführung von Dingen oder Tatsachen, die man nicht sieht. Oder nochmal mit meinen Worten. Warum glauben wir? Ganz einfach. Weil Gott eine Tatsache ist. Und weil er uns innerlich überzeugt hat, dass das stimmt. Und das ist der einzige Grund, weswegen wir glauben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen emotionslos und ich dachte bei der Anmoderation von Antje schon, ja, vielleicht erweckt es auch falsche Erwartungen, dass es in der Predigt mehr so um das Seelsorgerliche geht von falschen Glaubens- oder von Enttäuschungen im Glauben. Aber dem Schreiber dieses Briefes geht es erstmal darum zu sagen, hey Leute, atmet einmal komplett durch, denn der Glaube steht nicht in eurer Hand. Der Glaube steht und fällt nicht mit eurem Gefühl und ob ihr euch gerade Gott sonderlich nahe fühlt oder weit weg. Ob ihr das Gefühl habt, der Wind, Gott steht hinter euch und stärkt euch den Rücken oder vor euch und tritt euch ans Knie, all das ist nicht das Entscheidende, denn der Glaube beruht nicht auf unseren Lebenserfahrungen, sondern er beruht schlicht und ergreifend auf Tatsachen. Und zwar auf Tatsachen, die nur diejenigen sehen können, denen Gott selber dafür die Augen geöffnet hat. Und das macht mich erstmal in spannungsreichen Zeiten ziemlich relaxed, weil ich mir sagen kann, ich muss nicht glauben. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, diese Erfahrung habe ich auch oft gemacht in den letzten Jahren, als ich manchmal das Gefühl habe, Glauben ist einfach nur super anstrengend. Und das Leben ist eine Katastrophe in die andere. Was ich aber in all diesen Zeiten erlebt hatte, war die Erfahrung, etwas glaubt in mir. Und dieses, was in mir glaubt, darum muss ich mich nicht bemühen. Da muss ich mich auch nicht anstrengen. Das ist vielleicht manchmal nur klein, Aber grundsätzlich kann ich mich, was meinen Glauben angeht, in die Hängematte legen und sagen, ich muss Glauben nicht machen, sondern Gott glaubt in mir. Die Wirklichkeit seiner Existenz in mir ist so sicher, dass ich mir gerne über alles Mögliche Gedanken machen kann, aber nie über die Frage, ob ich wegen so viel Gegenwind meinen Glauben verliere. Denn Gott hat den Schalter in meinem Herzen angemacht und danach hat er ihn abgebaut. Und Gott glaubt in mir. Und das ist, sagt der Schreiber, der Grund, weswegen wir Hoffnung haben. Denn der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Und jetzt kommen wir doch wieder zurück zur Hoffnung und zu überzeugt sein. Denn Hoffnung ist ein emotionaler Begriff und Hoffnung brauchen wir. Hoffnung ist etwas, was für das Leben überhaupt am wichtigsten ist. Denn Hoffnung bedeutet, wir haben eine begründete Annahme, dass irgendwie die Zukunft gut wird. Und wenn wir das nicht haben, dann wird es extrem schwierig, dann geben wir uns selber auf. Dann gibt es keinen Grund mehr, morgens aufzustehen. Dann gibt es keinen Grund mehr, in die Zukunft zu planen. Wenn es nicht irgendwie die Hoffnung gibt, dass irgendwo in einigen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren noch etwas Gutes ist, was uns erwartet, dann wird es schwierig. Also Hoffnung ist erstmal eine Motivation, die sagt, hey, ich stehe auf, denn es lohnt sich. Und das Zweite ist, die motiviert mich dann auch zu handeln. Also, wenn ich weiß, dass ich in 3 Wochen in den Urlaub fahre, dann ertrage ich viele Sachen anders, als wenn ich weiß, das ist erst in 2 Jahren. Und wenn ich weiß, dass ich in 3 Wochen in den Urlaub fahre, fühlen sich Herausforderungen nicht nur anders an, sondern ich beginne auch zu handeln. Also vielleicht gucke ich mir im Internet vermehrt die Gegend an, wo wir hinfahren, weil ich was erleben will. Oder ich mache schon mal eine Packliste, was ich packen will. Hoffnung ist nicht nur eine Emotion, sondern Hoffnung setzt mich in Bewegung. Was wir gerade erleben in dieser Welt ist, dass es keine begründete Hoffnung mehr gibt oder wenig gibt, dass es besser werden wird. Das war in den 90er Jahren komplett anders. Da ist der Ost-West-Block zusammengefallen. Aus einer ewigen Feindschaft ist zumindest irgendwie ein vernünftiges Miteinander geworden. Und es gab die begründete Hoffnung, dass es möglich ist, dass wir Blöcke überwinden, dass Krieg irgendwie überflüssiger wird, dass man aufeinander zugehen kann. Und es gab dann auch die begründete Hoffnung, dass es uns vielleicht gelingen wird, den Klimawandel zumindest zu verlangsamen, seine schlimmsten Auswirkungen zumindest vielleicht doch noch zu verhindern. Denn es gab zumindest emotional weltweit so die Überzeugung, hey, wir packen das an. Es gab also sowas wie Hoffnung für die Menschen, die begründet waren. Heute würden wir sagen, die Begründungen haben sich leider herausgestellt als etwas, was nicht passiert. Weder ist unsere Hoffnung auf Frieden hat sich erfüllt, noch die Hoffnung, dass wir Menschen irgendwie intelligent genug sind, den Lebensraum zu erhalten, der uns gegeben ist. Und wir stehen mittlerweile als Welt vor der Frage, was tun wir da noch? Also wie leben wir eigentlich noch in einer Welt, in der diese Hoffnung zusammengefallen ist? Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, hey Leute, unsere Hoffnung ist eine Tatsache, die außerhalb dieser Welt liegt. Unsere Hoffnung hat nichts damit zu tun, wie es dir in deinem Leben geht. Unsere Hoffnung hat nichts damit zu tun, wie es dieser Welt geht. Denn unsere Hoffnung liegt in Gott und ist unsichtbar und ist unkaputtbar. Und deshalb hat christliches Leben immer damit zu tun, dass wir eine Hoffnung haben, die uns ins Handeln bringt und die uns emotional macht. Und dann fängt der Schreiber an und sagt, hey, und jetzt sage ich euch mal, ganz viele Leute aus dem Alten Testament, die diesen Glauben hatten. Und bei allen hat es dazu geführt, dass sie den Arsch hochbekommen haben und gehandelt haben. Und zwar meistens auf eine Art und Weise, wo andere Leute sagen, wie bescheuert ist das denn? Also wie bescheuert ist das denn, mitten auf dem trockenen Land ein Schiff zu bauen, bloß weil man eine Stimme gehört hat, die gesagt hat, es wird bald ziemlich viel regnen. Oder wie mutig ist das denn, wenn ein Volk von Nichtschwimmern mitten durch ein Meer geht, in der Hoffnung und im Staunen, es wird schon irgendwie gut gehen. Weil bloß, weil sich das Meer geteilt hat, heißt es ja nicht unbedingt, dass es wieder zusammenfällt, bevor man durch ist. Und einer der wichtigen für heute, den hat die Antje auch vorgelesen, ist Abraham. Also Gott kam zu Abraham, hat gesagt, hey Abraham, du wohnst hier super. Denn er wohnte in Ur und Ur war das Zentrum der menschlichen Kultur. Also Musik, Kunst, Lernen, Wissen, alles das gab es vor allen Dingen in Ur. Und da lebte Abraham und er lebte ziemlich gut. Und Gott kam zu ihm und hat gesagt, hey, ich habe eine super Idee. Kultur ist doch so blöd. Wir gehen jetzt mal einfach in die Wüste. Dahin, wo nichts ist. Und ich finde, das ist eine super Idee, Abraham. Und wenn du das tust, dann verspreche ich dir vier Sachen. Erstens, du wirst so bekannt werden, dass noch in Hunderten von Jahren die ganze Welt über dich redet. Und zweitens, ich werde dich segnen. Und jeder, der wissen will, was heißt es eigentlich, dass Gott einem segnet, der guckt sich dein Leben an und sagt, ah, das bedeutet das. Das Dritte, was ich dir verspreche, ist, du bist zwar schon viel zu alt, aber völlig egal, ich schenke dir total viele Kinder. Und das Vierte, was Gott sagt, ist, du gibst hier die Stadt auf, aber dafür bekommst du von mir ein ganzes Land. Und darin können sich später deine Familie so richtig ausbreiten. Das hört sich irgendwie so an, oder? Und ich meine, jetzt würde man schon erwarten, wenn Gott zu einem kommt und sagt, ey Leute, ich will jetzt nicht irgendwie, dass ihr weiter in Frankfurt lebt, sondern ihr verlasst eure Familie und ihr zieht aber nicht nach Aschaffenburg und auch nicht nach Kassel, sondern ich hätte gerne, dass ihr irgendwo in Australien in den Busch zieht. So, dass ihr auch keine Chance mehr habt, eure Familie je wiederzusehen. Also hätten wir heute, aber damals ja nicht. Ich hätte gerne, dass ihr kein fließendes Wasser mehr habt. Kein Internet, keine alte Oper, kein Kino, kein gar nichts. Ich hätte gerne, ich finde das eine super Idee, dass ihr Frankfurt verlasst und nach Australien in den Busch zieht. Und dann wird das und das und das passieren. Jetzt würde man ja denken, wenn Gott schon sowas bestellt, dann würde er auch irgendwie dafür sorgen, dass die Bahn und die Straße dahin auch frei ist und dass man fahren kann und dass man loslegen kann, wenn Gott schon das Blaue vom Himmel verspricht. Und dann geht Abraham los, trennt sich von allem und er lebt dann, dass der Weg mit Gott aber so ist, nämlich ziemlich mühsam. Denn was passiert? Nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass Abraham weiß, was er aufgegeben hat. Und dafür bekommt er erstmal gar nichts. Also statt Haus lebt er jetzt im Zelt. Statt ein kulturell wichtiger oder bedeutender Mensch aus der Großstadt zu sein, lebt er jetzt als kleiner Landbauer. Gut, klein war er nicht. Das Einzige, was eingetreten ist, er hatte viel Geld und viel Kohle und viel Vieh. Er wartete und wartete auf ein Kind. Und es kam keins. Und kam keins. Und es kam keins. Aber das war mühsam. So mühsam, dass Gott irgendwann gesagt hat, ey, ich muss den besuchen, weil sonst gibt er die Hoffnung auf. Aber Sarah fand das einfach nur lustig, als Gott sie besuchte und gesagt hat, hey, es gibt Hoffnung für dich. Denn sie sah nicht, dass es irgendwo Hoffnung gab. Und das einzige Land, was Abraham jemals besessen hat, war ein Friedhof. Und den hat er auch nicht geschenkt bekommen, sondern den hat er sich gekauft, weil irgendwann seine Frau gestorben ist und er wollte sie beerdigen und zwar gerne auf seinem eigenen Land. Also was sich in Abrahams Leben ereignet hat, von den Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, war erstens ziemlich mühselig und manche davon haben sich auch gar nicht ereignet, sondern erst sehr, sehr viel später. Wenn du also manchmal denkst, dass dein Glaubensleben mega anstrengend ist, dass du anlaufen musst gegen die Umstände, dass Gott etwas versprochen hat, aber scheinbar nichts hält. Und wenn du dann siehst, dass alle anderen Menschen auf der Überholspur unterwegs sind und du diesen mühsamen Bergpfad hochgehen musst, dann würde der Schreiber des Hebräerbriefes dir sagen, hey, das ist leider völlig normal. Es ist alles in Ordnung mit deinem Glauben. Es ist alles in Ordnung mit Gott. Denn das, was du erlebst, haben Generationen von Christen vor dir genauso erlebt. Und jetzt würdest du natürlich gerne wissen wollen, wieso ist das so? Und wahrscheinlich würde er sagen, keine Ahnung, wieso das so ist. So ist das. Einige aus den Gemeinden damals sind im Gefängnis gelandet und wieder freigekommen. Andere sind im Gefängnis gelandet und wurden hingerichtet. Andere haben sich irgendwie gedrückt und haben überlebt. Wieso ist das so? Keine Ahnung, wieso das so ist. Und als Jesus mal gefragt wurde, ob die Menschen, auf die dieser eine Turm gefallen ist und die danach alle tot waren, irgendwie schlechte Menschen waren, hat Jesus gesagt, nee, es waren Menschen wie alle andere, aber Dinge passieren. Dinge passieren in dieser Welt und guten Menschen passieren schlechte Dinge. Und es wird so sein bis ans Ende der Zeit. Und wenn du also mit deinem Glauben auf dem letzten Loch pfeifst, dann sagt dir dieser Text, hey, dein Glaube beruht nicht darauf, dass sich deine Hoffnungen, Erwartungen und Träume erfüllen, sondern an einem Gott, der die Wahrheit ist und er trägt dich durch. Und um eines musst du dir im Leben keine Gedanken machen, wenn du durch schwierige Zeiten gehst, dass du deinen Glauben verlieren würdest. Denn dein Glaube beruht nicht auf deinen Zweifeln und auf dem, dass du fest bist, sondern dein Glaube beruht darauf, dass Gott das Licht angemacht hat und dass du ihn sehen konntest und auch wieder sehen wirst. In der Gemeinde in Heiger hatten wir einen jungen Mann, so um die 40, der war tödlich krank, über mehrere Jahre. Das allein war schon schlimm genug. Aber irgendwie hatte man auch so die Erfahrung, oder es kam mir so vor, wann immer eine Komplikation auftreten konnte in seiner Behandlung, der hat die mitgenommen. Der ging ins Krankenhaus und hinterher war es nicht besser. Und er ging wieder ins Krankenhaus und es war nicht besser. Und irgendwann habe ich ihn mal gefragt und habe gesagt, ey, sag mal, wie geht's dir eigentlich mit deinem Glauben? Und was macht es eigentlich mit deiner Gottesbeziehung? Und er hat eine sehr unemotionale Antwort gegeben und hat gesagt, ich habe Gott immer als etwas erlebt, was mir vorgegeben ist. Das hat nichts damit zu tun, wie es mir geht. Das hat nichts damit zu tun, wie meine Erfahrungen sind, sondern Gott existiert. Und dass Gott existiert, stelle ich trotz alledem nicht in Frage. Und das Zweite, was uns dieser Text sagt, ist, wenn es diese Hoffnung gibt auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wenn es diese Hoffnung gibt, die wir nachher im Abendmahl feiern, dass wir frei sind von aller unserer Schuld. Und wenn Hoffnung heißt, das gibt meinem Leben eine Bewegung, dann tue das Richtige, auch wenn es manchmal schwierig ist. Manchmal, wenn ich völlig genervt bin von Gott, weil ich wirklich denke, jetzt wäre es echt schön gewesen, es hätte mal einfach funktioniert. Ja, und manchmal ich dann innerlich auch denke, weißt du was, Gott, steckt dir das an den Hut, dass ich beten soll. Dann hilft mir dieser Vers zu sagen, hey, meine Emotionen sind in Ordnung. Ich kann das Gott auch sagen. Aber ich komme jetzt mal zurück zu den Tatsachen und ich bete trotzdem einfach weiter. Dann bete ich halt im Zweifel weiter. Dann bete ich halt ohne Gefühl weiter. Aber was wäre das für ein Leben als Christ, wenn mein Leben mich dazu bringen würde, nicht mehr zu beten? Was wäre das für ein Leben als Christ, wenn die Schwierigkeiten und Widerstände am Ende siegen würden und ich die Hoffnung aufgeben würde, dass am Ende doch Gott steht? Also entscheide dich weiter zu beten und zu hoffen und auch wenn sich nichts tut, so wie Abraham sich entschieden hat, weiter zu hoffen, auch als sich nichts tat. Und wenn dein Leben schwierig ist, weil dir Menschen zu schaffen machen, dann mach es nicht so, wie diese Gesellschaft sagen würde, dann setz dich durch, dann kämpf aber für dein Recht. Sondern dann lebe deine Hoffnung. Und Jesus sagt dir, wenn dir jemand auf die rechte Backe haut, dann halte die linke noch hin. Und wenn dich jemand ausnutzt, dann wehre dich nicht dagegen. Jetzt kann man natürlich alles fragen, wie macht man das und bla bla bla. Aber Hoffnung heißt, ich tue das Richtige, weil ich weiß, am Ende geht die Sache gut aus. Oder du entscheidest dich tatsächlich, deine eigenen Pläne aufzugeben, denn du hast Hoffnung, dass Gott irgendwie einen Weg für dich hat mittendurch. Oder du entscheidest dich, dein Neid endlich zu bekämpfen und nicht mehr auf die Leute neidisch zu sein, bei denen alles so gut läuft. Weil sie sich an Gottes Regeln nicht halten, weil ihnen alles egal ist und keine Ahnung, weil sie gesund und übergewichtig sind und trotzdem aber 110 Jahre sind und ihre Familie toll ist und was der Geier, was alles. Entscheide dich dafür, nicht neidisch zu sein. Denn du hast eine Hoffnung, die nicht darauf beruht, dass deine Straße so ist, sondern dass am Ende Gott steht. Und entscheide dich immer wieder für Gott, etwas Ungewöhnliches zu tun, so wie Abraham und wie Mose, die gesagt haben, hey Gott, wir haben Hoffnung und wir glauben, dass es vernünftig ist, das Unvernünftige zu tun, gerade in dieser Situation, denn das ist Hoffnung, dass wir jetzt das Gegenteil von dem tun, was vernünftig ist. Wir glauben nicht, damit Gott unser Leben gut macht. Wir glauben nicht, damit Gott unser Leben gut macht. Wir glauben auch nicht, damit Gott unsere Wünsche erfüllt. Auch wenn er das öfters tut, als wir denken, und das ist nett von ihm. Aber das ist nicht der Grund, weswegen wir glauben. Sondern wir glauben an Gott, weil er uns davon überzeugt hat, dass er die Wirklichkeit ist. Punkt. Und Ende. Und manchmal ist es vielleicht ganz gut, sich diese völlig unemotionale Wahrheit zu sagen, ich glaube einfach, weil Gott mich davon überzeugt hat, dass es ihn gibt und der Rest ist sein Problem. Weil wir wissen, dass es eine gute Zukunft gibt, lassen wir unser Handeln von dieser Zukunft und von Gottes Wesen bestimmen. Wir tun das Richtige mitten im Gegenwind und wir tun dieses Richtige nicht, damit Gott uns liebt. Und wir tun das Richtige auch nicht, damit unser Leben erfolgreich wird und sich Gott hoffentlich irgendwann revanchiert. Sondern wir tun es einfach, weil wir verstanden haben, weil Gott existiert, ist es Vernünftige einfach, mich dazu entscheiden, das Richtige zu tun. Egal wie die Umstände sind. Amen.